Happy Birthday to you, Happy Birthday to you.
Happy Birthday, liebe Star Trek.
Oh ja, auch. Stimmt, geht beides.
Ja, geht beides.
Hey, wir machen heute eine Geburtstagsfolge. Ich glaube, haben wir schon mal an einem unserer Geburtstage gepodcastet?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht mehr so genau.
Ich weiß schon nicht mehr, was letzte Woche war, so Podcast, ehrlich gesagt.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich offiziell jetzt nicht mehr alleine alt bin auf diesem
Panel. Das ist richtig,
das ist
richtig.
Dass wir das jetzt zu zweit austragen. Ich finde das sehr gut.
Ja, also ich fühle mich immer noch wie ein Millennial quasi.
Aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür.
Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, tatsächlich.
Ach, schön. Genau, wir feiern heute alle zusammen so ein bisschen was, unter anderem, dass du älter wirst, aber wir feiern auch ein bisschen Star Trek. Ich würde sagen, dazu später mehr und dieses später beginnt jetzt.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Und da sind wir direkt mittendrin. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur FedCon 34. Na, die ist vorbei, aber wir wollen drüber sprechen auf unserem wunderschönen Discovery Panel. Und dazu herzlich willkommen. Wir öffnen dieses Discovery Panel feierlich zu dieser nun folgenden Folge. Auf dem Panel heute
Andreas Thom
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen drüber sprechen, was da so passiert ist und noch mal in das ein oder andere Panel ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht habt ihr unsere FedCon-Telegramme gehört. Das war ja eher so ein kleiner Übersichtscast. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer rein. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir sprechen heute, wir sprechen heute nur über Academy.
Star Trek. Oh, warum Star denn?
Academy.
Aber ignorieren wir etwa Stranger Worlds?
Nein, auf gar keinen Fall. Stranger Worlds packen wir nämlich gleich nochmal aus, wenn es dann darum geht, dass wir mit Stranger Worlds weitermachen. Dann stelle ich noch so ein bisschen was zusammen, was so in die Zukunft von Stranger Worlds schaut in die Staffel 4, die ja quasi vor uns liegt.
Das ist eine voll gute Idee, weil dann haben wir auch schon, also ich finde es ja immer ganz gut, wenn wir irgendwann über Stranger Worlds sprechen, dass wir so einen Anknüpfungspunkt haben und nicht nur spekulieren, sondern auch so ein bisschen vielleicht schon ein paar Töne hören, was die Leute denn so über die vierte Staffel so sagen und sowas.
Ja, hier und da. Voll Bock. Hier und da haben sie ja auch so ein bisschen was gesagt, ne? Und das trifft im Übrigen auch zu auf Academy zu, ne? Weil hier steht ja die nächste Staffel, die zweite Staffel an, die dann wohl erst nächstes Jahr kommen wird.
Wahrscheinlich, ja. Ja,
hoffentlich,
gut.
Ja.
Hoffentlich?
Ja, nein, also sie wird wohl kommen. Also, sage ich jetzt einfach mal.
Ach so, so meintest du das? Oh ja. Gott, ich hoffe ja auch.
Ja, ja. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, die wieder irgendwo abzureißen, wie die großen Sets oder sowas, ne?
Ich möchte nicht so negative Gedanken heute haben.
Nee, wir werden ganz viele positive Gedanken haben und das passt ja auch zu deinem erneuten Älterwerden, reifer werden. Wir schauen positiv in die Welt. Ne? Also man erlebt ja, je länger man auf diesem Planeten ist, immer wieder auch schlechte Dinge, aber auch viele gute. Und deswegen,
ich finde, die Guten bleiben mehr hängen. Also ich finde, wir müssen diesen Negativitätsbias, den müssen wir mal irgendwann abschütteln.
Voll.
Ich finde, also Ich habe nur gute Gefühle über die Welt auch grundsätzlich.
Geht's dir denn heute gut an diesem?
Mir geht's super. Ja. Mir geht's ganz hervorragend.
Das ist das ist wunderschön. Wollen wir denn direkt reinsteigen und
allein schon, dass ich mit dir podcasten kann, das ist wirklich das schönste Geburtstagsgeschenk, was man mir machen kann, wirklich.
Ein anderes habe ich auch nicht.
Ja, Gott sei Dank. Ich wüsste, was ich sonst wieder bekomme, dann bekomme ich, keine Ahnung, wegen älter werden, bekomme ich dann irgendwie so eine Lesebrille und keine Ahnung, so ein Rollator oder sowas, ne? Ist alles nicht schön. Deswegen, ich bin ganz froh, dass ich mit dir podcaste. Das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst.
Ich habe zu meinem 30. Geburtstag eine Q10 Faltencreme bekommen, aber ich glaube nicht von dir.
Nee. Ich bin nämlich nicht so böse.
Nein. Da, zu deinem letzten Geburtstag habe ich dir auch das Discovery Panel geschenkt. War das das letzte oder der vorletzte? Das war der vorletzte. Mist. Aber kein Podcast, sondern ein Bild. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich fand das eine gute Idee.
Das Bild, das hängt bei mir an der Wand.
Na, siehst du?
Kannst du jetzt ein Foto von machen?
Das muss nicht sein.
Ich poste das jetzt sofort bei Instagram. Dann wissen die Leute, wann wir aufgenommen haben. Wir nehmen nämlich unmittelbar bevor dieser Podcast erscheint, nehmen wir ihn auf.
Sowas von zeitnah. Das ist quasi, das ist wie live, wenn ihr den Podcast hier sofort hört, nachdem er rausgekommen ist. Das ist quasi, ist auch heiß. Richtig heiß ist er.
Die Leute werden jetzt erstmal denken, was postet ihr denn da für ein Bild von so einer Ecke?
Ja.
Aber es ist noch ein bisschen mysteriös.
Für dann wird sich danach ein Bild ergeben.
Ja, genau. Es ergibt sich nur, genau, wir sind ein multimediales Erlebnis. Ne? Erst wenn man den Podcast hört, ergibt sich auch das Bild bei Instagram.
Ja,
ne?
So. Multimedial sagen auch irgendwie nur Boomer.
Also Boomer bin ich jetzt wirklich nicht. Jetzt hör auf damit.
So, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle.
Ja, stimmt. Ja. Ich muss es aufhören. Ja. Ich habe auch schon Ärger bekommen von unserer Community.
Von unserem Community-Management her. Geh mal rein.
Ich bin total gespannt, was du uns vorbereitet hast, weil ich habe nichts anderes als meine Erinnerungen jetzt gerade mit. Und ich freue mich aber, meine Erinnerungen mit dir teilen zu können.
Halte sie im Herzen und lasse sie gleich raus. Wir starten einfach mal so, wie wir gestartet sind, in die FedCon. Nämlich noch eigentlich, bevor das Ganze offiziell losgegangen ist, mit unserem ersten Schauspielenden, den wir auf der Bühne gesehen haben.
He plays Caleb Beer on Southfleet Academy. Please give a big FedCon welcome to Sandro Rosa!
Und im Hintergrund ist dann das Academy-Theme zu hören. Da hat es wieder mit der Musik dann doch funktioniert irgendwie. Ne?
Aber sehr leise noch an dieser Stelle.
Ja, es gab zwischendurch den einen oder anderen Patzer, aber hier und da hat es dann doch funktioniert. Sandro Rosta. Ja. Ja, du könntest das auch machen. Caleb Mir, jetzt gerade gehört, von Star Trek Starfleet Academy, die Serie, über die wir jetzt sprechen wollen, die vielleicht vorab relativ gut weggekommen ist. Das haben wir in unseren Telegrammen auch schon gesagt. Es gab ja, glaube ich, auch die Befürchtung der Schauspielenden, dass sie vielleicht nicht so gut aufgenommen oder empfangen werden hier. Also zumindest gab es so dieses Fragezeichen, wie kommt die Serie an? Sind die alle nett zu uns? Nicht zuletzt wegen dem, was auch so im Internet so passiert ist. Aber unterm Strich kann man sagen, die sind eigentlich überall nur bejubelt worden. Ne?
Das ist wirklich beeindruckend. Ne? Ich war davon so beeindruckt, dass ich nachher noch verblockt habe bei uns auf discoverypanel.de.
Ja.
Es waren ja wirklich alle, die im Raum waren, so skeptisch. Was passiert denn jetzt hier, wenn diese Academy-Leute auf die Bühne gehen? Weil es war so viel lauter Hass irgendwie im Netz gegenüber dieser Serie, ne? Und man konnte kaum dagegen halten, weil dann immer irgendwie noch 20 andere Jürgens kamen und dann irgendwie gesagt haben, oh, Dreck, Gene Roddenberry dreht sich im Grab um und sowas, keine Ahnung, so, ne? Das ist ja alles passiert. Das war ja alles in dieser Welt. Und deswegen waren's, also hier auch bei Vava und Laurie und Nessie, die das Ganze moderiert haben, haben wir immer so, ja, denk dran, ne, hier großer Applaus und denk dran, wir feiern hier alle, die hier sind. So, immer so. Leute, denk dran, ne? Das sind nette Leute, jetzt geht nett mit denen um. Aber das irgendwie mussten sie das gar nicht, ne? Weil alle haben es gefeiert. Ja,
absolut. Und das war wirklich schön zu merken, auch dass sie dann auch irgendwie gefühlt immer offener wurden, bis dann zum Abschlusspanel, bei dem wir dann, wenn es gut läuft, heute vielleicht auch noch irgendwann landen werden.
Ja.
Wo
sie waren ja auch selber so skeptisch.
Ja, genau. Wo dann irgendwie die Stimmung schon total gelöst war und alle gemerkt haben, hey, das hier ist irgendwie auch so ein bisschen nach Hause kommen. Und alle haben ja dann auch irgendwie gesagt, die eine Frage gestellt haben, so Leute, ne, willkommen hier bei der FedCon, willkommen, uns werdet ihr nicht mehr loswerden, so ungefähr. Ne?
Ja, genau, so ungefähr, genau. Ja, und das war irgendwie das Schöne. Jetzt muss man ja kurz nochmal, wir werden das Thema wahrscheinlich nicht mehr so groß ausbreiten jetzt, ne, dieses Missverhältnis von dem, was wir auf der FedCon erlebt haben und dem, was im Internet dann vorher so zu lesen war. Trotzdem würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil das gab natürlich dann auch Rückmeldungen wie, ja, das heißt also, dass man nur ein Star Trek Fan ist, wenn man Starfleet Academy feiert. So, das war auch so eine Rückmeldung irgendwie.
Ja, nee, also, ja.
Nee. Hast du genau falsch verstanden. So. Genau. Hat nämlich auch gar keiner gesagt.
Ja, so. Umgekehrt wird vielleicht ein Schuh draus. So, ne? Also, Star Trek ist ja für alle da und ich glaube, wir haben es an diesem Wochenende ungefähr 150 Mal gesagt und gehört. So, ne, es ist ja so vielfältig und so, das ist ja das Schöne an Star Trek und jeder kann sich irgendwas rausnehmen und jeder kann sich das nehmen, was sie oder er mag. Aber umgekehrt heißt es halt irgendwie nicht, dass wenn man Star Trek Academy mag, man kein Star Trek Fan ist. So,
ne? Genau. Und diese grundsätzliche Haltung, wenn es jemandem gefällt, dann ist das schön. So,
ja, genau, absolut.
Aber das auch wirklich als Haltung und nicht dann irgendwie unter jedes Post schreiben, das ist kein Star Trek oder sowas, ne? Sondern immer zu denken, okay, mir muss es ja gar nicht gefallen, denn wenn es jemandem gefällt, dann ist das erstmal schön. Ich kann Kritik daran üben, ich kann auch sagen, warum mir etwas Sachen nicht gefallen. Super cool, ne?
Ja.
Würde auch auf der FedCon kein Problem sein.
Ne? Natürlich nicht, ja, so. Klar.
Einmal irgendwie zu sagen, ja, mir hat das ja an dieser Stelle nicht so gefallen. Zum Beispiel, wir haben ja diese, könnte man jetzt sagen, ne? Haben wir ja gar nicht so gesagt, aber wir haben ja diese ersten Folgen, wo es ganz viel so Campusleben gab und wo ganz viel Teenager-Kram dabei war, die haben mir nicht so gut gefallen. Wird denn die zweite Staffel ernster?
Ja.
Könnte ja so eine Frage sein,
ne? Absolut,
die man so an dieser Stelle stellt. Mhm. Ja.
Kann man absolut machen. Und es wurde auch ja viel inhaltlich besprochen, so in die Richtung und sich auch damit auseinandergesetzt, aber eben sehr, sehr wohlwollend. Und das fand ich tatsächlich sehr schön. Sehr offen und das vielleicht mal vorausgeschickt, bevor wir uns jetzt tatsächlich so ein bisschen eher so inhaltlich mit Dingen befassen werden. Und ich habe so auch tendenziell eher Ausschnitte rausgesucht, die so ein bisschen was mit der Entwicklung der Rollen zu tun haben, die so ein bisschen was auch mit vielleicht mit einem Blick auf eine zweite Staffel zu tun haben und habe dann die Fragen nach Polarbären und so eher rausgelassen. Es gab natürlich
Die ist toll.
Die ist toll. Es gab ganz viele tolle auch sehr abseitige Fragen, ne? Zum Beispiel auch diese Nummer und dann nachher im Gruppenpanel, wo dann irgendwie gefragt wurde, welches Tier ist denn bitte dein Nachbar oder ne, dann haben alle miteinander beraten, wer welches Tier denn sein könnte. Das ist natürlich total witzig auf einer Bühne, jetzt zum Nacherzählen so ein bisschen witzlos daran erinnern. Ne?
Ja, vor allen Dingen, weil da auch wirklich, also gerade bei den Starfleet Academy-Leuten gab es bei dieser Frage ja wirklich so ein bisschen auch Bewegungskomedy. Ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Dass sie dann immer so um sich herumgelaufen sind, um dann irgendwie zu testen, ob jemand noch vielleicht eine coole Antwort hat oder sowas. Ne? Das das kommt natürlich in einem Audiomedium nicht so rüber. Dafür kommen die Sachen rüber, die sie gesagt haben. Und ich denke, da würden sie uns mehr hinführen. Ne? Ich muss jetzt immer so Überleitungen bauen und ich weiß gar nicht, wo sie hinführen.
Ja, deswegen, du machst das total ganz hervorragend. So. wir gehen direkt mal irgendwie rein mit Sandra Roster und Caleb und er hat so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich Caleb denn weiterentwickelt. Und da sind wir direkt so ein bisschen bei so einem Gefühl für Staffel 2 Trek Starfleet Academy und wie es dann möglicherweise auch mit Caleb weitergehen könnte.
How much can I say? I think you'll find, just as we have figured out in our own lives, the path sometimes is not as linear as we would imagine it to be or we would hope it would be. So I think that, again, just like the rest of us, Caleb, he is a human being after all, and he has multiple interests, he has different aspects of his personality, and I think part of the journey moving forward is to see him explore that. I'm tiptoeing around a very, very explicit answer, but I would say Caleb is a leader at heart, although he resists that. And I think that his technical abilities give him an advantage in a very intellectual and safe way. So take that how you will. And we'll see what happens in season 2. But it's a great question.
Na, ist ja so ein bisschen rumgeeiert, ne? Sagt am Ende.
Allerdings.
Caleb hat halt viele verschiedene Interessen und Möglichkeiten und Fähigkeiten. Er ist so ein Leader der Herzen, ein Anführer der Herzen, hat aber eben auch zum Beispiel dieses große technische Wissen. Das heißt, es kann in verschiedene Richtungen gehen. Es wird vielleicht auch in verschiedene Richtungen gehen. Und wir müssen da mal gucken, was dann so wirklich passiert in Staffel 2. Was für mich so ein bisschen klingt wie, es könnte durchaus sein, weil wir erinnern uns ja, dass er am Ende da mit seiner Mutter stand und die auf jeden Fall gesagt hat, sie wird wahrscheinlich nicht da bleiben, wo sie jetzt ist. Es könnte schon auch sein, hatte ich so das Gefühl, dass er jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit da an der Academy bleiben wird oder vielleicht nochmal hier das ein oder andere Sidequest-Ding aufmachen wird. So ein Gefühl hatte ich zumindest.
Sidequest kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube schon, dass er bei der Academy bleibt. Ich finde, das klang alles so und es wäre auch irgendwie seltsam, wenn das denn jetzt wirklich das Thema der zweiten Staffel ist, dass Caleb die Academy verlässt. Das sehe ich irgendwie nicht. Aber Sidequest kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es bleibt so ein bisschen unklar, aber ich glaube, das, was klar wird, ist, dass sich dann quasi das, was da ist, auf jeden Fall noch weiterentwickelt, also dass er quasi die Fähigkeiten nutzen wird, die er irgendwie eh schon hat. Ich bin ja eh mal gespannt, welche Rolle seine Mutter da noch spielen wird, ob wir die nochmal wiedersehen in der...
Ich glaube nicht.
Nee, meinst du nicht?
Nee, es wäre mein Tipp, dass wir sie gar nicht mehr wiedersehen, dass es vielleicht so ein bisschen geplant wäre, okay, obwohl, na...
Ja, vielleicht hat die ja doch noch irgendwie so die ein oder andere Rechnung offen, ne? Also, wir haben ja auch noch Noose Braker, der jetzt, ich weiß gar nicht, was mit dem irgendwie ist, ne? Also, der ist ja jetzt am Ende irgendwie quasi intellektuell geschlagen. Das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie die große Koalition der wer auch immer anführen. Aber irgendwie, ich weiß, der ist ja jetzt nicht irgendwie festgenommen worden oder sowas, ne?
Doch.
Ist er festgenommen worden am Ende?
Ja, klar, er ist festgenommen worden. Der sitzt im Knast quasi.
Oh, das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Im Föderationsknast.
Okay, dann ist der auf jeden Fall kein Thema mehr für Calebs Mama.
Ja, und wir sehen ihn ja auch nicht mehr. Also das ist schon bekannt gegeben worden. Also
Paul Giamatti ist nicht mehr dabei.
Paul Giamatti ist nicht mehr dabei. Okay. Der wäre vielleicht nochmal wiedergekommen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, der ist der Star Trek-Fan, ne?
Ja, genau. Und ich glaube auch, der mochte seine Rolle gerne. Aber das ist halt, haben sie uns halt verbockt, die guten Macher. Außer es passiert jetzt irgendwas Unvorhergesehenes mit den Star Trek-Rechten oder mit Paramount oder was auch immer.
Was auch immer, alles ist möglich. Ja.
Ja.
Er hat dann noch so ein bisschen weiter darüber gesprochen, wie es über, also viele haben auch irgendwie so über das den Casting-Prozess gesprochen und auch so über die ersten Tage am Set und eine Frage war dann auch, wie es denn eigentlich so gewesen ist, mit den Leuten zu arbeiten, die halt irgendwie schon 150 Jahre Star Trek-Erfahrung haben, ja. Ne? Also zum Beispiel Robert Picardo, der ja dann da wieder auftaucht und einfach schon so eine ganze Serie einmal durchlebt hat und immer wieder aufgetaucht ist im Star Trek-Universum und Caleb hat gesagt, dass diese Leute schon irgendwie auch ein Anker für die junge Crew quasi gewesen sind.
It was very much like the student-to-teacher dynamic. It fit perfectly. We were constantly asking the questions and they were constantly annoyed and had enough of us. In the best way possible, though. And then they would start to realize that days were less fun when we weren't around. So whenever they had their adult scenes, they would come to set the next day or whenever, they feel so exhausted and they'd just be so rejuvenized by our presence. It was really a sense of, in a weird way, not to make a pun, but it felt like a legacy that was being extended, you know. And it helped us calm our nerves in a sense. It helped us get a sense for the sacredness of what we were a part of, and I think ultimately it made the experience that much more meaningful and surreal to be a part of.
Ja, ist auch ganz schön, er erzählt da irgendwie, dass sie die älteren Darstellenden halt für die junge Crew so ein bisschen irgendwie der Anker waren, dass sie die immer wieder mit Fragen irgendwie bombardiert haben oder um Rat gebeten haben, die so ein bisschen genervt davon gewesen sind. Auf der anderen Seite dann, wenn es dann mal irgendwie 2-3 Drehtage gegeben hat ohne die junge Crew, sie dann irgendwie so ein bisschen gelangweilt waren, weil irgendwie nichts passiert ist und sie dann doch wieder irgendwie herbeigefiebert haben, dass sie wieder am Set sind. So, ne? Also es muss wohl irgendwie eine ganz gute, und ich finde, das spürt man auch, eine ganz gute Dynamik gewesen sein und so ein Geben und Nehmen. Und das Ganze hat dann für ihn, beschreibt er dann hier, Sandra Roster, für ihn auch nochmal so ein bisschen eine tiefere Bedeutung gegeben, dass eben auch schon so Leute da mit dabei waren, die einfach irgendwie zeigen konnten, was Star Trek eigentlich bedeutet. So, ne?
Ja, aber neben dieser ersten Ebene seiner Antwort, finde ich ja die zweite Ebene dann noch spannender, weil diese zweite Ebene sagt ja öfter was irgendwie über die Charaktere an sich dieser Schauspielenden aus.
Ja, ja.
Sandra Roster hat sich ja selber auch vorgestellt irgendwie als Nerd, als jemand, der so die großen Franchises mag, der irgendwie auch auf einen Anruf von Herr der Ringe sehr gefreut hätte irgendwie. Ja, ne?
Das wäre vielleicht noch sein lieberes Franchise gewesen, indem er mal, hat er ja gesagt, irgendwie auch gerne mal irgendwie so einen Ork in der 17. Reihe gespielt hätte. So, ne?
Ja, genau. Aber dann kann man ja sagen, okay, das ist auch so ein bisschen Anbieter. Du bist auf einer Fan-Convention, da du weißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, du bist Fan von den großen Franchises und ein bisschen Nerd und sowas, dann kommt das erstmal gut an.
Ja.
Aber dann sagt er, naja, die haben sich hier irgendwie unterhalten, diese Charaktere, und dann hat er überlegt, wie er die nennt, und dann sagt er, not to make a pun of it, these Legacy Characters.
Ja.
Und daran merkt man ja schon, also er wollte hier, ne, er schließt aus, dass das ein Witz war, er hat nur keine Bezeichnung gefunden, hat dann halt Legacy Charaktere gesagt.
Ja.
Und daran merkt man ja, dass er im Star Trek-Universum und in der Fan-Diskussion drin ist, weil Voll. Er weiß, dass das Wort Legacy gerade sehr, sehr mit einer potenziell neuen Serie von Terry Metallus verbunden wäre.
Absolut, ne? Ja.
Und das finde ich spannend, dass er sowas dann irgendwie da nebenher ausblicken lässt, dass er da schon irgendwie Ahnung hat davon, was denn grundsätzlich im Fandom diskutiert wird. Und das offensichtlich auch liest. Also ich meine, es könnte ihm ja auch völlig egal sein.
So. Total. Und es könnte ihm ja nochmal egal sein, weil er ja eigentlich Bestandteil einer Star Trek-Serie ist, von der er erstmal irgendwie selber wollen können sollte, dass sie fortgesetzt wird und keine irgendwelche Legacy-Serien irgendwie die Energie wegfressen für eine potenziell dritte Staffel, auch wenn der Drops ja offensichtlich schon gelutscht ist. Aber ja. Never say never. Ja?
Genau, never say never, weil irgendwie sehe ich gar keinen Drops hundertprozentig gelutscht, aber die meisten Drops sind zu 95% gelutscht.
Gut.
Viel Drops lutschen hier. Ja.
Mic Drops.
Ja.
Ja. Das war Sandro Roster. Ich würde sagen,
Gesamteindruck, ja?
Gesamteindruck sollen wir bewerten von 1 bis 10.
Ja, bitte. Stern.
Ja, absolut. Nein, ich fand zwar ein echt starker Auftritt, ne? Also ich finde, das war so eine Kurve, die man bei vielen gesehen hat. Am Anfang gab es so ein bisschen Unsicherheit und er wusste nicht genau, wie es läuft und er hat sich ja auch alleine hingestellt, ne? Also hat keine Moderation an seiner Seite. Ich vermute mal, das können sie ja am Anfang selber entscheiden, wie sie das machen können, ne? Oder machen wollen. Und nach dieser anfänglichen Phase der Unsicherheit, die aber auch gar nicht so lange gedauert hat, hat er das schon echt richtig gerockt, ne? Für jemanden, der halt erstens gar nicht so viel Schauspielerfahrung hat, zweitens halt neu in diesem Franchise ist, noch nicht so viel Con-Erfahrung hat, so.
Keine Fernsehschauspielerfahrung, ne?
Ja, genau, keine Fernsehschauspielerfahrung. So, finde ich, hat er das tatsächlich sehr gut gemacht und sehr sympathisch rübergebracht. Also das war schon für mich eins der Highlights dieses Panel, fand ich richtig schön.
Glaubst du, Sandro Roster startet denn jetzt auch durch? Also ich weiß gar nicht, ich gehe jetzt gerade mal auf seinen IMDb-Artikel.
Ja.
Weil ich finde es schon spannend, ob der jetzt irgendwie neue Sachen irgendwie an den Start bekommt. Nee, hat irgendwie weiterhin nur diesen Kurzfilm.
Das ist die Frage.
2021 in der Star Trek Academy. Ja.
Immer die Frage, also wie schnell das dann auch geht und wie viel das dann am Ende auch so pusht, so eine Serie. Ne? Bella Shepherd hat ja irgendwann, die ist das gefragt worden tatsächlich, die hat ja dann irgendwann darauf geantwortet, ja, my career is my career, so. Ne? Also meine Karriere ist halt meine Karriere, so. Also
ja.
Ich meine, die hat ja schon ein bisschen was gemacht, die ist ja schon länger im Business mit dabei, aber das klang so ein bisschen so wie, naja, gucken wir mal, was kommt, ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwie per Gesetz festgelegt, wenn du einmal bei Star Trek irgendwie in einer Serie, in einem Franchise unterwegs gewesen bist, was so erfolgreich schon seit Jahrzehnten im Fernsehen läuft, dass du danach irgendwie dich vor Angeboten nicht retten kannst, ne?
Das nicht, aber man sieht ja durchaus, dass auch Leute in den letzten Jahren durchgestartet sind, ne? Also, Isa Briones, als mittlerweile doch, man kann sagen, Hauptdarstellerin von The Pitt, der vielleicht einer der größten Serien derzeit.
Ja, es ist immer gut, dass du das jede Gelegenheit nutzt, um das zu droppen hier.
Ja, ich gucke sie halt, also ich bin jetzt fast am Ende, aber es ist wirklich großartig. Es ist wirklich großartig.
Ja, ich...
steht und Isa Briones ist großartig darin.
Ja, ist auch natürlich auch eine tolle Schauspielerin. Ne?
Also sehr hassenswert übrigens, aber ansonsten...
Okay, ja, schön. möchte ich sagen an dieser Stelle, aber ich werde sie mir übergelegen haben. Aber das ist eine tolle Schauspielerin, aber das ist ja das was sie irgendwie alle gemeinsam haben, ne? Während wir uns früher, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, gerne mal lustig gemacht haben über die schauspielerischen Künste des einen oder der anderen, ne? Muss man hier auch sagen, auch bei Academy bewegt sich das nicht nur bei den alten Schauspielenden, die halt irgendwie ja alle schon renommiert und viel geübt sind, so, ne? Also über so Leute wie Holly Hunter brauchen wir ja gar nicht erst zu reden, aber auch die jungen Schauspieler, die sind auf einem echt hohen Niveau unterwegs, so, ne? Und ja, dass die weiter Karriere machen, das spricht eigentlich nichts gegen, so.
Ich wünsche es ihnen.
Ja, so. Und weil wir Bella Shepherd angesprochen haben, machen wir bei der doch sofort weiter.
Sehr gerne.
Da haben wir dann auch am gleichen Tag noch ein Panel gesehen und da gehen wir auch mal vielleicht ein bisschen rein ins Fachliche und in die erste Staffel und in die Beziehung zu Tarima. Bella Shepherd hat nämlich über ihre Lieblingsszene, achso, vielleicht sagen wir noch dazu, sie spielt die Genesis in Academy. Sie hat genau ihre Lieblingsszene beschrieben in der ersten Staffel und das ist die hier.
You know, so often in media and in life, people who like the same other person are enemies just because of that, and it's like that's not always the case. It's actually most of the time not the case, right?
Could have been very stereotypical.
Yeah, it would have been very stereotypical, and also we just didn't want to do that with those characters, and we didn't want to turn the quote-unquote love triangle into this, like, oh, who's gonna win or who's against who. It was just these two women are attracted to the same person, and it's complicated and it's messy, and that's how life goes. That doesn't mean we have to hate each other or not have empathy or consideration for each other. So reading that scene in episode 8 was very heartfelt, because also I love Zoe so much, so anytime I get to work with her is great. We were both very excited to do that scene, and it was very important to Genesis and to Rima to have that moment to remind people of everything I just talked about.
Ja, also es geht um die Szene, wo Genesis Tarima quasi tröstet, nachdem sie betrunken im Bett gelandet ist irgendwann. Da gab es so eine Szene mit Caleb vorher. Ich glaube, es war Folge 7 vielleicht.
Das war ein bisschen irritierend formuliert. Also sie ist nicht mit Caleb im Bett gelandet.
nachdem sie mit Caleb interagiert hat, in ihrem Bett gelandet.
Richtig,
und Genesis hat sich so ein bisschen um sie gekümmert, so freundinnenmäßig. Und was ich ganz spannend finde, was wir, glaube ich, gar nicht so in der Tiefe besprochen haben, dass sie hier sowas wie, also sie hat das Wort wörtlich so gesagt, ein Liebesdreieck quasi beschreibt zwischen Genesis, Tarima und Caleb. Und dass es da irgendwie Vibes gibt zwischen Genesis und Caleb, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, aber dass Genesis tatsächlich auf Caleb steht, das war mir bis zu dieser Äußerung in der Konsequenz, also dass es da sowas wie ein Dreieck gibt, gar nicht so richtig klar.
Nee, mir auch nicht, aber ich weiß auch nicht.
Oder war das vielleicht schon ein Spoiler auf Staffel 2?
Also erstmal kann das natürlich sein, ne, dass das schon so eine Andeutung ist. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die grundsätzlich so auch offen für alle möglichen Konstellationen geschrieben worden sind.
Ja.
Vielleicht bis auf Tarima und Caleb, die sich irgendwie beide unsterblich ineinander verliebt haben. Aber alle anderen sind so, naja, könnte sein, könnte auch nicht sein, geschrieben.
Ja.
So. Also du merkst ja irgendwie, das merkst du, glaube ich, am Charakter Darum am meisten irgendwie.
Ja.
Bei dem du am Anfang irgendwie das Gefühl hast, okay, wird das noch was mit Genesis, weil die sich die ganze Zeit so ein bisschen übertrumpfen und eigentlich passen die ja perfekt zusammen. Dann hatte irgendwie seine Vibes mit Jaden, ne?
Ja.
Ist da auch dann irgendwie eifersüchtig, erzählt dann außerdem, dass er mit jedem und jeder irgendwie auf seinem Heimatplaneten schon was hatte und sowas und spielt hier den Aufreißer insgesamt. Und grundsätzlich wirkt das so sehr, naja, lass mal kommen. So mäßig. Also, ja, wie es halt ehrlicherweise aber auch an so Unis auch so ein bisschen manchmal ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich habe gedacht, ich hatte so das Gefühl, dass Bella Shepherd hier wirklich so ein bisschen mehr erzählt. Und es gibt ja eben auch die Folge mit Genesis und Caleb. Also es gibt ja keine explizite Genesis-Folge. Das wird uns gleich auch noch beschäftigen. Aber es gibt eben diese Folge mit Genesis und Caleb, wo die quasi allein in der Uni zurückbleiben.
Ja.
Und da es ja so ein bisschen so ein Vibe gibt, aber jetzt auch nicht so total krass, ne? Da gibt's auch so freundschaftliche Anteile.
Ja, würde ich auch am ehesten sagen, ja. Irgendwie. Das war sehr, sehr viel Friendzone.
Ja. Ja. Naja, wir werden sehen, wo es uns hinspült. Es gibt auf jeden Fall das vielleicht als Anschluss wegen der fehlenden Genesis-Folge eine Folge in Staffel 2, von der sie erzählt hat, wo Genesis eine große Rolle spielen wird und wo Bella Shepherd gesagt hat, dass sie mit einer anderen Person quasi stattfindet, diese Folge vor allen Dingen. Und dass diese beiden Personen, die da schauspielern, also Bella Shepherd plus X, da sehr viel Arbeit und Herzblut hineingesteckt haben.
But season 2, we do get to see Genesis. I would say solo, but we do get to see her story, kind of. And I'm very, very excited to share that. Obviously, I'm a little nervous because it's shot, but it's not edited or, you know, it's not out yet. So I don't want to hype it up too much in case, you know, everyone judges their own work. That's how it goes. But I put a lot of work into that episode. And it was me and one other character. I'm not going to say who, but we put a lot of work into that episode. So I hope you guys like to see Genesis in that episode because she gets kind of existential and she goes very in-depth into her insecurities and what make her. So it's very raw, very Genesis.
Also es wird existenziell, es wird ganz tief reingehen, sagt sie, aber sie kann halt eben noch nicht sagen, mit wem diese Folge dann wohl stattfinden wird. Mal abgesehen davon, dass sie auch noch nicht genau weiß, wie sie dann aussehen wird, weil es noch kein Edit von der Folge gibt. Also die wird halt noch ist ja noch in der Postproduktion, die wird noch bearbeitet. Mhm. Was glaubst du, wer könnte diese Person sein, um die es hier geht?
Keine Ahnung.
Das ist schwer, ne? Aber auch so überhaupt
gar
keine Ahnung.
Kann ich gar nicht sagen.
Ja. Aber es ist spannend. Also wir werden viel Genesis zu sehen bekommen, zumindest in dieser Folge, wo es dann auch nochmal irgendwie reingeht in diese Unsicherheiten, die Figur ja irgendwie auch mitbringt. Ne?
Aber das ist ja auch klar, dass wir viel Genesis sehen, oder? Ich meine, Genesis ist ein total interessanter Charakter und am wenigsten von allen eigentlich beleuchtet bis jetzt.
Ja, absolut. Ne? Man hat diese Geschichte mit ihrem Vater, der halt irgendwie mit großen Fußstapfen voraneilt und sie will irgendwie hinterher, aber irgendwie doch nicht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch so passieren wird. Wo wir eben bei Schauspielenden gewesen sind und ihre Beziehung zu der älteren Generation. Bella Shepherd, das fand ich ganz spannend, hat eine intensive Beziehung zu Holly Hunter aufgebaut, die Nala spielt. Unter anderem wegen ihrer Größe.
Working with Holly, again, I'm so lucky and grateful to have had that experience. She's like, how can you even describe Holly Hunter? The wisdom just like seeps out of her. It's like anytime she opens her mouth, I feel like it's something to absorb. And she's also just fun and goofy. Like, she's just a good time. So being on set with someone who's so protective of the work that we're doing, and she taught us all to be very protective of our work and our characters and our process, and I'll forever be grateful for Holly for giving me all that she's given me, and just being a friend. Like, I really do consider Holly a friend. I miss her when I'm not with her, and we call each other chemical twins, because whenever we're on set, we're the same height. We're both pretty short and blonde, and we actually get to see some really fun moments with Genesis and Nala early on in season 2 that I'm excited for people to see.
Also auch da nochmal ein kleiner Vorausblick, es wird also ein paar mehr Szenen, auch nicht weiter verwunderlich, zwischen Nala und Genesis geben, aber sie erzählt eben auch, dass sie eine ganz besondere Chemie zusammen haben, nicht zuletzt, weil sie irgendwie beide gleich groß sind und blond sind, aber eben auch, weil sie irgendwie ein Draht zueinander haben und wirklich Freunde geworden sind und ja, so eng geblieben sind tatsächlich. Das fand ich irgendwie ganz schön, und solche Geschichten, gerade auch was Holly Hunter angeht, ne, auch so, ne, sie hat ja von der Weisheit gesprochen, ne? Aber auch, dass sie halt schon auch ziemlich viel Quatsch macht und so, ne? Solche Geschichten, die hat man immer mal wieder gehört, gerade in Bezug auf Holly Hunter, die so ein bisschen irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Mutterrolle ein, aber so eine kleine Leaderrolle, hatte ich so das Gefühl, eingenommen hat, so die den Laden so ein bisschen zusammenhält.
Ja, so ein bisschen das, was wahrscheinlich über Sonequa Martin-Green bei Discovery erzählt worden ist, ne? Dass sie irgendwie, ja, sie ist, also bei Discovery war es noch deutlicher, sie ist ein bisschen die Hauptfigur, ne? Bei Starfleet Academy wäre das wahrscheinlich eher Caleb, aber der halt noch sehr, sehr jung und sehr, sehr unerfahren im TV ist. Und deswegen, irgendwer muss das halt diese Rolle übernehmen, dass da jemand irgendwie diesen Cast anführt. Und ja. Holly Hunter als vielleicht erfahrenste Schauspielerin, die aber dann auch in jeder Folge dabei war, nicht so wie Paul Giamatti, ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich eine geborene Rolle für sie an dieser Stelle.
Absolut, ja. Und dann gab es noch diese Szene hier.
Trying to be better at being on Instagram.
Achtung, eine Durchsage. Folgende Fahrer mit dem Kennzeichen.
Jonathan Frakes.
AZ.
Jonathan Frakes.
Mund K.
Jonathan Frakes.
88.
Jonathan Frakes.
Sie stehen an der feuerlichen Zufahrt, bitte umgehend wegfahren.
Guys, that was really scary.
And I was back there trying to get out to help her translate and couldn't find my way.
Oh no, it's happening again, it's happening again.
The auto mit dem Nummer, Nathan Rue, geht dort den Pakt mit me, VLP, geht
Pakt. Eine dramatische Szene spielt sich, ja.
Who parked wrong?
War also mitten irgendwie auf dem Panel, kam halt diese Durchsage, wir müssen das aus Datenschutzgründen, müssen wir das bestimmt piepen, ne? Sonst finden die Leute nachher heraus, welche Autos das waren. Obwohl,
ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, und sie hat halt kein Wort verstanden von dem, was da irgendwie passiert ist. Und Moderator Wawa war irgendwie, das hat er uns hinterher noch erzählt, ne, war irgendwie hinter dem Vorhang gefangen. Und er war irgendwie anders aufgehängt als im letzten Jahr und hat irgendwie den Eingang gesucht, aber nicht gefunden und wollte ihr zur Hilfe schreiten. Und sie saß da auf der Bühne und hat außer Achtung, nichts verstanden. Und
absoluter Horror.
Ja, das ist auch echt eine Scheißsituation für jemanden, der da irgendwie alleine auf einer Bühne steht, ne, oder sitzt und ja, so ein bisschen hilflos dann da.
Sie und auch 24 gesagt. Ist, ne? Also
ja.
Ich meine, es ist 24 zum ersten Mal in Europa wahrscheinlich, zum ersten Mal in Deutschland auf jeden Fall. Ach, gruselig, ja. Aber da auch nochmal, es war wirklich toll, das habe ich Wawa nachher auch nochmal gesagt, dass Wawa da sofort hingerannt ist.
Ja.
Ne? Das ist ja wirklich, also wenn ich irgendwie einen Job eines Moderators an dieser Stelle beschreiben müsste, dann ist es genau, lauf,
ja, genau.
renn dahin.
In dieser Szene absolut, ne? Ja. Weil, ne, Bella Shepard hat ja auch gesagt, das war jetzt so ein bisschen unheimlich, weil sie halt auch nicht wusste, ne? Also Luftangriff, brennt das Haus, ne? Weiß der Geier was. Und am Ende
ja, verstehe kein eben. Wort außer Achtung wahrscheinlich. Ja, genau. Gruselig, ja.
So, was bleibt dir von ihr in Erinnerung? Wie nimmst du das Panel mit?
Ja, das war nett irgendwie. Also ja. Ich fand die sehr sympathisch tatsächlich, ne? Und auch sehr, sehr abgezockt dafür, dass die halt so jung ist.
Ja.
Ich weiß, dass ich auch, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal auf der Comic-Con zusammen mit Chris von Nerdizismus irgendwie so ein Interview-Booth irgendwie gemacht. Und dann hatten wir dann auch irgendwelche jüngeren Schauspielerinnen von The Walking Dead da, die wir dann interviewt haben, ne? Und die waren halt super verschüchtert irgendwie und hatten auch nicht so richtig was zu erzählen, gerade so mit Anfang 20, was ich auch total verstehen konnte.
Voll,
ne? Das war dann irgendwie unsere Aufgabe, da so ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen und auch so ein bisschen aufzulockern oder sowas. Und sie setzt sich da allein hin.
Ja, voll. Ne? Ja.
Und ohne große Erfahrung, vielleicht auf so einer großen Bühne, weiß ich jetzt nicht genau, ob die da schon mit über The 100 oder was sie da gemacht hat, schon irgendwie Con-Erfahrung gesammelt hat. Aber es war irgendwie schon beeindruckend, wie tough sie an dieser Stelle schon wirkte.
Absolut, ja. Also für mich war sie echt eine Überraschung auf dieser FedCon und sie hat mich nachhaltig beeindruckt und das ist die Überleitung zu der Person, die dich nachhaltig beeindruckt hat mit Ansage vorher, nämlich Zoe Steiner, die haben wir auch noch am gleichen Tag gesehen und die hat am Anfang erstmal gar nicht so viel gesagt, sondern relativ direkt angefangen zu singen.
San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair if you're going to San Francisco. You're gonna meet some gentle people there.
Ja, musst du auch erstmal machen, würde ich sagen, ne? Sich dann da einfach, ich meine, sie hat ja auch nicht so viel Wahl zugegebenermaßen, ne? Was willst du machen, wenn du dann da irgendwie danach gefragt wirst, dann kannst du ja auch irgendwie nicht Nein sagen. Na gut, du kannst irgendwie versuchen, nicht rauszureden, aber hat sie mal eben gemacht.
Also, tut mir leid, also du unterstellst mir die ganze Zeit, dass ich so verzaubert wäre von Zoe Steiner, ne?
Ja.
Wer war das denn nicht, nachdem die als erstes auf die Bühne kommt und dann erstmal hier mit ihrem lieblichen Stimmchen so ein bisschen San Francisco singt?
Ja.
Also,
ja, ja, ich glaube,
der ganze Saal hat geblinzelt.
Ja. Nee,
geblinzelt hat er auch. Das weiß ich nicht.
Ja.
Geleuchtet, wollte ich sagen.
Ja, beides wahrscheinlich. Ja, das war schon ein bewegender Moment, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das musste sich dann auch erstmal trauen, das dann mal eben hier so vor, was auch immer, 1500 Leuten oder sowas. Ne, weil auch sie, das sagt sie dann auch im Laufe des Panels, ne, ist eigentlich eher eine introvertierte Person, ist nicht unbedingt gewohnt, vor so vielen Menschen zu sprechen. Und es ist auch nicht unbedingt ihre Comfortzone so. Und ja, dann ist das schon ein herausfordernder Moment, stelle ich mir vor. Ne?
Absolut. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, ich meine, wenn du so ein bisschen Bühnenerfahrung hast, dann ist es, glaube ich, also ich glaube, wir hatten das Rolling Telegram schon besprochen.
Ja.
Wahrscheinlich fühlst du dich dann beim Singen sogar noch sicherer als beim persönliche Fragen beantworten.
Mhm. Ne?
Weil beim Singen bist du in der Rolle, ja, aber
ja.
Trotzdem.
Sie hat dann relativ viele Fragen gestellt bekommen, die gar nicht so wahnsinnig viel mit Academy unbedingt zu tun hatten. Also es ging um viele Dinge und sie hat auch viel vom Casting-Prozess erzählt. Was ich ganz spannend fand, war ein einigermaßen langer Monolog über den Inhibitor, also den Knopf, den sie hat und die Gefühlsregulierung und damit auch diesen Prozess, wie sie sich an die Person Tarima, die sie ja spielt, haben wir gar nicht erwähnt, ne, genähert hat. Und da können wir erst mal reinhauen.
I'm just remembering, at the beginning of shooting, I thought from reading the script that Tarima, like, did not like the fact that she had the inhibitor. I don't know where I got this from, but in my mind, I had a sort of a backstory that it was sort of, like, forced upon her, like, she was a child, she didn't have a say. And then it was like this corrective measure, you know, like that her powers were so great and shameful that it needed to be reined in and like fixed by this inhibitor. And then I remember having a conversation with one of the creatives at one point about that, and not that I was wrong and she was right or whatever, but I just remember having a conversation like you're bringing up about it, and we sort of realized we had different ideas. Mm-hmm. Yeah, I remember that quite vividly. I sort of thought like, oh no, like have all the scenes or whatever that I've shot so far, they all kind of, have I been doing the wrong thing? Has this like informed my acting in the wrong way? Because her sort of take was that Tarima was completely fine with having it, and she knew that her parents were just trying to protect her. I don't know, I'm thinking now, I still don't necessarily know what the answer is. I think what I sort of ended up landing on was that at some point growing up, maybe yes, she did accept that it was something that was there to help her, and I think she did find it comforting and made her feel safe, but as we see as the season progresses, like with any of us, like there's a time where something, whether it's a behavior, in this case it's a device, but something that used to protect us is not doing that anymore, and it's actually holding us back. So I think that was the real, like, turning point for the inhibitor, was when she... It's so clear that it's holding her back. She cannot use the full extent of her powers when she has the inhibitor on. So I felt it was really freeing when the inhibitor could come off.
Das finde ich ganz spannend, weil das so einen Prozess beschreibt, oder sie beschreibt ja so einen Prozess, dass sie sich erst irgendwie so zurechtgelegt hat, wie Tarima denn zu diesem Inhibitor steht, ne? Also, dass sie sich zuerst überlegt hat, dass das irgendwas ist, was sie begrenzt, was sie beschränkt, was sie eigentlich gar nicht so gut findet, was ihr von ihren Eltern gegeben worden ist, wo sie irgendwie will, dass sie sich irgendwann von befreit. Aber dann hat sie sich irgendwann mit den Leuten, die fürs Drehbuch verantwortlich sind, ein bisschen intensiver unterhalten, und dann ging es halt irgendwie auch um die Figur, und dann nahmen sich die Leute irgendwie oder die zuständige Drehbuchautorin eigentlich andere Gedanken darüber gemacht, sondern dass sie das irgendwie ganz gut findet, dass sie das als gute Möglichkeit empfindet, ihre Kräfte irgendwie im Band zu halten, und dass sie da gar nicht mit ihren Eltern irgendwie dass es gar keinen Konflikt darstellt, so, ne? Und dann hat sie sich irgendwie gefragt, ob das dann alles noch stimmt, was sie sich da so vorgestellt hat, und wie sie dann auch irgendwie den Zugang gefunden hat zu der Person und was sie da so gedreht hat. Aber dann hat sie irgendwie dann schlussendlich so einen Kompromiss gefunden zwischen dem, was sie sich vorgestellt hat, und zwischen dem, was die Drehbuchschreibenden sich vorgestellt haben. Und da, ich finde, da merkt man irgendwie, wie viel Einfluss da alle möglichen Seiten dann auch auf so eine Figur am Ende haben und wie sie so eine Figur dann irgendwie dargestellt wird. Das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Prozess, eben bis zu dem Punkt, wo sie sich dann selber von dem Inhibitor befreit, beziehungsweise sie befreit wird, ne? Also sie reißt ihn sich ab, aber sie kriegt ihn ja dann auch nicht mehr in der gleichen Form, wie er vorher war.
Ja, ich glaube auch weiterhin, dass es eine Stärke von Star Trek ist, den Leuten ein bisschen Freiraum zu geben, ihre Figuren so ein bisschen auch auszuleben und irgendwie auch Einfluss darauf zu nehmen. Einerseits, weil, ich weiß nicht, ob wir da auch noch einen Ton von haben oder wer das überhaupt noch gesagt hat, ich vergesse es immer wieder, weil es natürlich wichtig ist, wenn die Leute irgendwie zu 90% im Prinzip zu den Schauspielenden passen, ne?
Ja.
Die Rollen.
Ja,
ne?
Ja.
Was war das nochmal? Irgendwer hatte das gesagt.
Ich weiß auch nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich habe es nicht als Ton, genau, da ging es irgendwie darum, ich glaube tatsächlich... War das nicht sogar hier Tuvok, Ross, wie heißt er noch gleich?
Tim Russ,
danke. Der das gesagt hat, dass es halt so Typecasts gibt, ne, wo du dann quasi schon mit 60, 70, 80, 90% deiner Persönlichkeit quasi da bist, und dann musst du die letzten Meter musst dann halt noch dein schauspielerisches Talent tragen, so, was irgendwie einfacher ist, als wenn du sagst, okay, ich caste jetzt hier irgendwie einen coolen Schauspieler, der ist aber ganz anders und muss halt, weiß nicht, 80% Schauspielern, so, ist es natürlich auch eine wackeligere Nummer für die ProduzentInnen, so, ne?
Genau. Also einerseits werden damit, dass die Leute dann Einfluss nehmen können, ein Stück weit auch die schauspielerischen Leistungen dadurch natürlich besser.
Ja.
Ne? Also wenn man irgendwie jemanden spielen muss, mit dem man sich überhaupt nicht identifizieren kann, dann ist es sehr, sehr viel schwieriger, und dementsprechend werden dann wahrscheinlich die schauspielerischen Leistungen schlechter. So.
Ja.
Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist immer, man muss dran denken, Star Trek ist halt jetzt kein Autorenkino oder so. Ne? Ja. Da geht es nicht darum, dass man ein Stück so perfekt abspielt wie möglich oder sowas. Ne? Mhm. Wir sind hier in den neuen Star Trek-Serien sehr viel skriptgebundener als früher. Und gleichwohl hat Strange New Worlds ja auch zum Beispiel, seit sie die Crossover-Episode mit Lower Decks gehabt haben,
ja, das hat alles
mehr
geändert,
zugelassen.
Ne?
Genau, mehr gelernt. Zugelassen, dass da einfach so ein bisschen mehr improvisiert wird und dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt.
Ja, und
es muss nicht jeder Satz so gesprochen werden, wie er im Skript steht. Es muss auch nicht, die Figuren dürfen sich auch entwickeln, und das ist egal, weil es alles nicht irgendwie von der ersten bis zur letzten Folge durchgeschrieben ist. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Star Trek, so viel Flexibilität da mitzubringen. Man kann Serien auch anders drehen.
Genau.
Man kann Serien auch völlig anders drehen. Das ist auch okay. Aber Star Trek muss das nicht. Star Trek darf so ein bisschen Entwicklung zulassen irgendwo.
Und das ist was, um direkt mal vielleicht weiterzuspringen. Wir kommen zu Zoe Steiner gleich nochmal zurück. George Hawkins hat das tatsächlich auch gesagt, also der Darren-Darsteller, dass er es sehr feiert, dass eben mittlerweile so viel Improvisation zugelassen wird.
We all know who Hawkins are.
to Rima Sadal's younger brother, or to his brother. Do you know I can even play by Romeo Carrera? He's incredible. It's incredible. Thank you very much for the support. I appreciate it. He is one of the funniest people I've ever met. He is an improviser to his core. And what was incredible about this show is that Alex, our showrunner, he gave us so much permission to play in some incredible moments where you think, no, this is way too expensive to take a risk. We're sticking to the script. But Alex said, no, let's see what you have. And there was a beautiful scene in episode three, end of episode two, when Caleb comes into our dorm room, and then there's Arkham and there's Dara, and like, we're roommates now, dude. Bros making bros beds. That bit. That was incredible because Alex allowed us to play so much in that moment. We were going off and we were squaring up with Sandro. We were like, kiss him. Kiss Dara, do it, we'll do it. There were moments, they were just incredible. Like the play and the improvisation that Alex allowed us to go into was phenomenal. You felt so empowered as an actor. And that's just all credit to him.
Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ne? Also er beschreibt ja, dass er in dieser einen Szene, wo sie da irgendwie alle zusammen das erste Mal aufeinandertreffen als neue Mitbewohnenden in Calebs und Darams Raum, wo dann eben auch noch Tarimas Bruder hinzukommt, dass sie da halt spielen durften, dass sie improvisieren durften und dass dich das eben als Schauspieler auch irgendwie auf eine andere Ebene hebt und dass du da vielleicht auch noch eine andere Wertschätzung irgendwie mitbekommst. Und da alle irgendwie gesagt haben, dass sie am Anfang schon ziemlich eingeschüchtert waren von diesem Star Trek-Ding und von diesem riesigen Set und von diesem ganzen Drumherum, so ist das vielleicht auch gar nicht so ungeschickt, dass man irgendwie sagt, so Leute, okay, aber ihr seid jetzt um zu spielen, also tut es, spielt, fühlt euch frei und macht einfach mal in einem, ne, begrenzten Raum, aber hier könnt ihr tun und probieren.
Ja, wenn, ja. Ja, genau. Ich finde das immer wieder großartig, wirklich, wenn ich mir das alles so vorstelle.
Ja.
Und jetzt hast du mich gerade wieder an dieses Set denken lassen, dieses größte Set Nordamerikas, was zwischendurch irgendwer gesagt hat. Und ja. Das stimmt jetzt, kein Faktencheck.
George Hawkins war das. Wenn du das gerade schon erwähnst, weil ich fand das auch so ein berührender Moment tatsächlich, dass er irgendwie davon erzählt hat, wie er das erste Mal dieses Set betreten hat.
And my first experience with the show was with Noga Langiwash, one of our showrunners, and she took me on a tour around the atrium before it was even finished. And all you do, the first thing you do is you just look up at this thing, and it never ends. And it's mind-blowing. It was the largest set in North America at the time. So it was awesome. It was really, really cool.
So, das war das, was du meintest, ne?
Ja, genau. Und wenn ich mir das so vorstelle, stell mal vor, die sind da auf so einem riesigen Set und das ist quasi deren Spielwiese und dann wird ja mehr oder weniger gesagt, hey, wir haben hier ein Skript, so,
ja.
Und jetzt macht was draus. So. Wie toll ist das denn bitte? Und wie fürchterlich ist es, dass sie dieses scheiß Set wieder abgebaut haben? Das ist wirklich,
das ist dramatisch, ja.
Das ist ja auch wirtschaftlich ein absoluter Schwachsinn, was die da. Ja, gut, okay. Ja. Egal.
So. Geschenkt. Schauen wir in die Zukunft.
Eben vielleicht. Nicht geschenkt. Ja. Wenn es geschenkt wäre, dann wäre es wirtschaftlich ja kein Quatsch.
Du hast völlig recht. Ja. Schauen wir vielleicht, wenn wir bei George Hawkins jetzt angekommen sind, auch noch kurz auf eine Folge aus der zweiten Staffel, von der er erzählt hat, nämlich Folge 4. Und da hat er so ein bisschen was angedeutet, was wir da erwarten können.
And there's a really beautiful story around Darum. And the question that we're asking is, now what? What do you do now? When everything that has defined you and told you who you are has been taken away from you, very abruptly, really traumatically, I think, he's got to redefine himself. And there's an opportunity for him to redefine himself. It's a beautiful story. It's a gorgeous episode. I can't wait for you to see it.
Also auch bei Darum geht's nochmal tiefer rein, ne? Also er beschreibt ja so ein bisschen, dass Darum ja im Prinzip jetzt irgendwie komplett bei einem Neustart ist, ne? Wir haben ja irgendwie gesehen, dass er quasi seinem Königreich den Rücken gekehrt hat und da sind wir schon von ausgegangen, dass es noch irgendwie nachhaltiger was irgendwie mit dem machen wird. Das Martinshorn ist bei uns, nicht bei euch. Und Das werden wir dann wohl in der vierten Folge der zweiten Staffel noch ein bisschen intensiver sehen, wo es dann irgendwie auch nochmal ans Eingemachte geht bei dieser Figur.
Ja, also können wir schon mal davon ausgehen, vierte Folge, zweite Staffel ist eine Darren-Folge.
So sieht es nämlich aus.
Und ich habe Bock, weil George Hawkins hat ein sehr, sehr sympathischer Typ, oder?
Der ist super. Ich fand den auch richtig gut, ja. Aber der ist einer dieser Leute, ne, die gehen irgendwo hin und die haben den Raum. So, ne? Also das fand ich schon auch bemerkenswert. Der hat eine Wahnsinnspräsenz.
Ja, vor allen Dingen, weil er uns während der ersten Staffel, also der war ja als Antagonist ein Stück weit innerhalb der Protagonisten, ne? Also auch nicht so richtig als Antagonist, aber er war so ein bisschen als
Shady, so, ne?
Ja, genau. Es war so ein bisschen gezeichnet worden und dass man auch das Gefühl hatte, ja, den mögen wir jetzt eigentlich nicht so gerne und vielleicht war er zwischendurch auch ein bisschen nervig und seine Folge hat uns nicht so gut gefallen vielleicht, ne? Also seine Spezialfolge, als er dann da geheiratet, / doch nicht hat.
Ja.
Worauf ja auch so ein bisschen noch angesprochen worden ist. Aber bei der Con jetzt, ne, da war er schon sehr, sehr präsent und für mich wirklich ein ziemliches Highlight dieser Con.
Absolut, ja.
Also dem hätte ich auch noch ein paar Panels zugucken können.
Voll.
Weil er einfach auch spannende Sachen erzählt hat.
Total spannende Sachen erzählt, ganz aus verschiedenen Perspektiven, ne? Und er hat auch dieses lustige Spiel mitgebracht, das haben wir, glaube ich, im Telegram erzählt, ne? Dass er bei jeder Person erstmal gesagt hat, hey, welchen Tier könntest du es aufnehmen? Das hat irgendwie auch nochmal durch die ganze Con gezogen und er hatte so eine Präsenz, der hatte so auch ich glaube auch ehrliches Interesse an Menschen und an seiner Geschichte daran, seine Geschichte zu teilen. Und das fand ich schon irgendwie auch echt ziemlich, ziemlich cool.
Ein Charme und eine Nonchalance.
So. Und er hat unter anderem auch erzählt, wie herausfordernd, aber gleichzeitig auch wie empowernd die Arbeit mit Prosthetics gewesen ist, also mit Maske und so weiter. Ja. Also er hat das ja in einer Folge machen dürfen. Wo er quasi seine andere Gestalt, seine Unterwassergestalt quasi annehmen konnte. Und hat aber auch beschrieben, wie viel Schmerz das gewesen ist am Ende. So, ne? Also zum Beispiel von den gefühlt handtellergroßen Kontaktlinsen, die er tragen durfte. Ja, also das war wohl alles ziemlich heftig. Und diesen Schmerz, den teilt er mit Karim Dian, der Jaden-Darsteller. Der natürlich immer diese Tortur hat über sich ergehen lassen mit dem Kostüm, mit der Maske. Und diese Challenge, die er da über sich hat ergehen lassen, hat er sehr bildhaft beschrieben, wie ich finde.
It was very hard, to be honest with you. It was very challenging. I mean, it took 5 hours to get ready every single day before I even went to film. And so I was on set, like, on average, like 19 hours a day. And some weeks we would be filming Monday through Friday. So like that's 20 hours times 5. And then Saturdays and Sundays were rehearsals, which could be like maybe 2 to 3 hours each. So I was easily working 100 hours every single week. I was very tired. And the prosthetics, oh my God, guys, my skin started breaking out underneath. You have to send me to a dermatologist. The wig was like itching me. The muscle suit was so tight. Oh my God. The contact lenses were so dry that like at the end of the day, it almost feels like peeling a sticker off of a, like she literally have to put liquid in my eye and then move it around and then peel it off because they're not regular contact lenses. They're hand-painted to look alien-like. And so they don't have, like, regular contact lenses have little holes in them so you can read. These ones are suffocating your eyes. They're holes. They're so dry. And then on top of that, they told me I'd have to change my voice for this role. And I was like, what? I auditioned in my regular voice. I mean, I'm talking to you now. And then like 2 weeks before we started filming, Alice called me up and was like, hey, we're going to drop your voice for this. I was like, okay, great. No problem. Oh my God. What is he talking about? This is so crazy. And so to be honest with you, the first season, I struggled, to be honest with you. I was very nervous. Like I was still trying to figure it out. But I have an amazing, like, some of these people that I work with are, you know, have Emmys and Oscars, and they're so talented, and my vocal coach and my prosthetics are, like, they helped me every single step of the way. Even though I was nervous at first, they reassured me, and they were always there with me while I was filming to make sure that it came out right.
Das finde ich auch durchaus bemerkenswert, weil also jede Geschichte einzeln, die er gerade erzählte, wäre ja schon irgendwie eine Tortur. Also wenn du einfach 100 Stunden die Woche arbeitest, wie er es gerade beschrieben hat, das wäre ja schon irgendwie echt Pain, so, ne? Aber dann
das
kommt noch.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also, ich weiß auch gar nicht, wie man das körperlich aushält, wenn er sagt, irgendwie 19 Stunden auch, Tage, ja?
Genau.
Ja.
Also ich habe auch mal sehr, sehr arbeitsreiche Wochen und du auch.
Ja,
ne?
Definitiv, so. Absolut.
Aber 19 Stunden Tage heißt, da bleiben 5 Stunden effektiv zum reinen Schlafen, was
wahrscheinlich nicht mehr, weil du musst ja auch nach Hause und wieder zurück.
Eben, genau,
also, ne?
Ja.
Also wahrscheinlich, und vielleicht willst du auch nochmal irgendwie kurz runterkommen, was essen, eine Serie gucken, mit irgendwem reden, irgendwem telefonieren oder sowas. Also wahrscheinlich sind es nicht mal 4 Stunden so, ne?
Also das eine ganze Woche lang, da wär ich tot
ja,
am Freitag.
Absolut. Und dann kommt noch halt all das hinzu, was er gerade geschildert hat, ne? Also, dass diese Maske allein 5 Stunden morgens braucht, so, dass darunter seine Haut abgebröselt ist, dass die Kontaktlinsen so trocken waren, dass sie abends wie ein Sticker von seinem Auge runtergerissen werden mussten. Also, ey, was, ne? Und dann auch die Geschichte mit der Stimme, das finde ich auch irgendwie bemerkenswert, dass irgendwie zwei Wochen vorm Dreh dann irgendwie, ich glaube, es war Alex Kurtzman, irgendwie sagt so, hey, wir haben eine Idee, sprich doch bitte ein bisschen tiefer, also ein bisschen viel tiefer, so, und er sagt so, ja, klar, kein Problem, so, what?
I have to change my voice.
Und dass er dann irgendwie echt unsicher war am Anfang, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ne, mit all dem. Was ich sehr schön finde, er hat dann noch erzählt, dass das bei seiner ersten Maske quasi, also das erste Mal in der Maske saß, Michael Dorn angerufen hat, also der Worf-Darsteller. Die haben sich per Videokonferenz dann unterhalten und haben sich halt dann auch seitdem so ein bisschen angefreundet, haben sich dann auch das ein oder andere Mal gesehen und haben vor allen Dingen halt auch viel über diese Tortur, die ja auch Michael Dorn jahrelang, man könnte sagen jahrzehntelang über sich hat ergehen lassen, gesprochen und haben darüber connected. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte am Ende. Ne?
Ja, das ist toll. Das ist wirklich toll. Ja, merkst du da auch, dass die wirklich, also gerade auch diese Leute von TNG, die wissen schon, was sie an Star Trek haben, ne?
Ja.
Also bestimmte, gerade die zu den Conventions fahren und dann sehen irgendwie, dass sie seit ja mittlerweile 30 Jahren dann, fast 40 Jahren bejubelt werden.
Ja.
Dann wissen die auch, naja gut, und wenn dann neue Star Trek-Leute kommen, dann können wir doch mal anrufen, weil im Endeffekt ehrt das ja Michael Dorn selbst. Ne?
Total,
also
ja, klar.
In dem Moment, in dem der anruft, sagt er ja quasi auch, naja, ich bin derjenige, ich bin der Klingone.
Ja,
ne?
Genau.
So. Und ich kann dich dann quasi auch aufnehmen, aber das liegt immer noch an mir, ob ich das mache. Und dann mache ich es natürlich auch.
Absolut. Ne? Ja, das ist irgendwie schön, das ist so Family irgendwie, ne? Das ist so ein Gefühl von, hey, ne, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du jetzt durch musst und ich kann dir jetzt auch kurz sagen, das wird nicht schön, aber es lohnt sich vielleicht am Ende so, ne? Ja. Und vielleicht
würdest du das gerne machen? Also du kriegst für einen Star Trek Job würdest du natürlich alles machen.
Ja, ja, klar.
Aber so Prosthetics. Gut, er hat ja Gott sei Dank auch gesagt, some weeks, sagen wir mal, hoffentlich waren es irgendwie nicht mehr als 2 oder sowas, dann sind wir schon bei some zwei Wochen, bei denen wirklich mal 5 Tage am Stück gearbeitet worden ist. Ansonsten ist es ja wirklich kaum auszuhalten.
Ja, absolut. Ne? Ich weiß, ich glaube, es ist wirklich eine Tortur und ich bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich auch kein Schauspieler, keine Schauspielerin. Das kommt ja noch irgendwie dazu, dass du quasi dein Handwerk durch eine Maske transportieren muss. Das hat auch George Hawkins gesagt, dass das auf jeden Fall eine riesen Herausforderung ist, wenn du einfach irgendwie dein Gesicht voller Gummi hast, dass du dann irgendwie ja noch versuchen musst, irgendeine Emotion zu übermitteln. Ja. So, und das ist einfach doppelt, dreifach schwer. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich das bräuchte, aber es ist natürlich irgendwie, ja klar, um bei Star Trek in Alien zu spielen, ich meine, die würden mich ja eh nicht schauspielern lassen, ich kann nicht schauspielern oder ne, wahrscheinlich sehr begrenzt, ich habe da keine Ahnung von. So,
du könntest
Punkt.
Einen Blob spielen.
So, sowas. Ja. Oder irgendwo in der hinteren Reihe irgendwie, weiß ich nicht, in Jem'Hadar oder so. Ja, also das würde ich machen. Aber,
Du bist doch nur heiß auf Ketra Say White.
Das stimmt. Aber für mehr reicht's am Ende vermutlich nicht, ja. Aber am Ende gibt's halt schöne Geschichten, die erzählt werden. Und bei Karim Dian war es dann schon auch so, dass er eine wirklich spannende Klingonengeschichte erzählt hat. Und nicht nur das, sondern diese Geschichte hat am Ende auch noch irgendwie viel mit ihm selber zu tun.
You were born this way, truly. You are amazing. You are beautiful exactly as you are. You are perfectly made. And that's something that took me a very long time to understand. Like, growing up, all of episode 4 is like, I was saying this earlier, my brother watched it, and my brother was like, when he finished watching, he was like, did you tell them about your life? Did they write your life? And I was like, no, bitch. It's like, because my life is exactly like Jaden's, in the sense that, like, I come from a Mandingo background, and we're West African. Mandingo men are warriors. If if you research it and look it up, Mandingo men are West African warriors, and that's where I come from. And so my father raised me to, you know, be a warrior, to play basketball and to play soccer. And I'm terrible at basketball. Oh my God, bro. You do not want me on your team. I would always be the last to get picked. I actually got cut from my basketball team in 9th grade. It was so embarrassing. But I'm really bad at sports, and I just wanted to act and dance and sing. And that wasn't like cool or popular, you know what I mean? And I mean, now it's so cool, right? It's so popular. And now I'm this actor on this humongous show, and everybody thinks it's cool now, you know what I mean? So my biggest advice would be to lean into exactly who you are, because that's who you're supposed to be.
Es ist auf jeden Fall ein Advice, den wir irgendwie alle mitnehmen können. Ne? Irgendwie stürz dich in das rein, was du bist, und dann wirst du im besten Fall erfolgreich werden. Und das war so ein bisschen der Weg von ihm, aber auch der Weg von Jaden ist es möglicherweise. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie es weitergeht in Staffel 2, aber er findet ja auf jeden Fall schon in Staffel 1 mehr zu sich selbst. Und diese Geschichten, die überschneiden sich, also seine private Geschichte und die von Jaden wohl so viel, dass sein Bruder gefragt hat, irgendwie wissen die was über deine Lebensgeschichte? Haben die dir irgendwie mit reingeflochten? Und das finde ich schon irgendwie ganz spannend. Ja,
ja, es ist, ja, vielleicht. Ja? Vielleicht haben sie es wirklich gemacht.
Ja, wer weiß. Ja. Oder es ist einfach ein großer Zufall und dann kann man es am Ende noch authentischer spielen.
Ja, oder ein gutes Casting.
Ne? Ja. Auch ein wahnsinnig spannender Typ, der ja auch hinterher irgendwie noch mit allen möglichen Konventionen gebrochen hat. Na, nicht, dass es große Konventionen gibt, aber er ist noch einmal quer durch den Saal gelaufen, ist zu den Leuten hingerannt, die irgendwie Fragen gestellt haben, hat sich neben die gestellt und interagiert. Das war auch ein sehr schönes Panel, ich finde.
Das kann ich aber übrigens gut verstehen, nachdem wir das auch gemacht haben. Also ich habe das auch gemacht. Ich bin irgendwie da ein bisschen rumgelaufen so während unseres Panels. Das hat irgendwie, das macht viel Spaß.
Absolut. Ja.
Als die ganze Zeit da oben zu stehen. Ich finde, so ein bisschen mit dem Raum zu arbeiten, das macht schon irgendwie, macht Lust auf mehr.
Arbeiten Sie mit dem Raum. Und damit sind wir beim Gruppenpanel und auch so ein bisschen schon auf der Zielgeraden hier für unsere Folge. Ich habe gesagt, wir kommen nochmal zu Zoe Steiner zurück. Und sie hat auf dem Gruppenpanel ein bisschen mehr noch über ihren Castingprozess erzählt und von einem schönen Moment, nämlich als sie herausgefunden hat, dass sie tatsächlich jetzt die Rolle bei Star Trek bekommen hat und das mit irgendwem teilen wollte, nur war blöderweise gerade niemand da.
I just remember when I found out I got the role, I just had all this energy, like positive energy, and I honestly felt really overwhelmed by it. I remember it very vividly. I just it was, you know, a weekday during the day. All my friends were there at work, except for me, the at that time out of work actor. And I didn't know. I wanted to share the joy with someone. I just know my mom didn't answer the phone. I just went for a walk down the street and was literally skipping down the street. And I put on the theme to the original series. I forget what there's a kind of remix, the Leonard Nimoy one, and I just was I was just practically dancing down the street in Melbourne by myself. So
was doch auch ein ganz schönes Bild ist. Ne? Sie wollte irgendwie das mit jemandem teilen, aber irgendwie war niemand da, weil ihre Freunde, die normale, ordentliche Jobs haben, die waren halt irgendwie auf der Arbeit. Ihre Mutter ist nicht ans Telefon gegangen, also ist sie irgendwie durch Melbourne gelaufen, hat sich den Star Trek Score von der Original Series in irgendeinem Remix aufs Ohr gemacht, ja, und ist dann da zu Star Trek Musik durch die Straßen getanzt mit dem Wissen, dass sie bald selbst Star Trek ist. Ist schön, oder?
Würde ich auch machen.
Absolut, ja. Ich stelle mir das auch schön vor, wie du durch den Sonnenuntergang von Melbourne tanzt. Ja. Sonnenuntergang habe ich dazu gedichtet. Ob es den gab, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, es würde genauso aussehen wie bei Zoe Steiner.
Das war exakt so.
Exakt so.
Und vielleicht, um den Bums hier noch ein bisschen abzurunden, fand ich eine Frage sehr schön, die auf diesem Gruppenpanel gestellt worden ist. Nämlich die Frage, was würdet ihr eurem Ich am Anfang von Academy erzählen? Also was würdet ihr euch quasi selbst als Rat mitgeben, so für die ersten Schritte am Set? Und da sind ein paar schöne Antworten zusammengekommen, finde ich.
Breathe. I would tell myself to breathe and to trust myself more.
I would tell myself, it's gonna hurt a lot, bro. Like, it's gonna really hurt. But success lies outside of the realm of comfortability, if that makes sense. That's what I would tell myself.
Me and Genesis have that in common, where we're just not used to asking for help when we need it, and I feel like I would tell myself that it's okay to do that. And luckily, I was doing it with people I really care about that knew when to help me and when I didn't say it. So, yeah, that would be my answer.
I would say a lot of my early sort of training years as an actor, I found it very hard to accept that people were for my career and for me and for my work and wanted the best for me. And it took me a while to sort of accept that this production is for me, I guess, and these people are for me, and to accept joy and to accept warmth and people that are for you. And I think that takes courage. I think that takes real courage to accept love. To accept joy, to accept love.
Ja, irgendwie spannende Sachen bei, ne? Von atme einfach, es geht weiter.
Ja.
Zu so Sachen wie Hilfe annehmen, wie wir am Ende gehört haben, ne? Hilfe annehmen und auch irgendwie akzeptieren, dass die Menschen um einen herum wohlwollend da sind, um dir zu helfen, dich weiterzubringen, aber auch sowas wie nach Hilfe fragen, dich einfach trauen, zu sagen, ey, ich weiß gerade nicht so richtig, wie könnte ich das machen oder wie machen wir jetzt hier weiter, so, ne? Fand ich schon sehr, eine sehr ehrliche Auseinandersetzung am Ende.
Absolut.
Ja.
Ja, toll.
Dein Gesamteindruck? So von den Academy-Menschen, die du da so jetzt getroffen hast und auch dann vielleicht von diesem Gruppenpanel, das das Ganze ja abgerundet hat?
Die waren super. Also die vier, die wir jetzt da gesehen haben, waren super. Um Caris Brooks gab es noch so ein bisschen Unklarheiten, was jetzt im Endeffekt da los war.
Stimmt,
wollen wir
ja
vielleicht auch nicht zu sehr spekulieren. Auf jeden Fall unterscheiden sich die Sachen, die sie gesagt hat, ein bisschen von denen, was die Veranstalter gesagt haben. Aber im Endeffekt,
ja,
sagen wir einfach mal, Caris Brooks war auch kurz da, aber wir haben sie nicht gesehen, ja, weil sie nur am Samstag ein paar Autogramme gegeben haben. Aber jetzt über die vier zu sprechen, die sind schon toll. Und ich finde es tut mir jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr weh, dass wir sie nur eine Staffel noch sehen.
Ja.
Aber mir tut es immer weh, wenn eine Star Trek-Serie endet, weil ich merke schon, dass die da tolle Leute zusammenbringen und dass die auch gerade im modernen Casting so ein bisschen darauf achten, dass die Leute irgendwie auch zum Franchise passen.
Voll.
Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die da irgendwie offensichtlich mitgenommen haben, dass man für Star Trek jetzt nicht jeden besetzen kann.
So. Absolut. Und es hat für mich auch nochmal mehr Lust darauf gemacht, die anderen zu sehen, ne? Also quasi noch die andere Hälfte des Castes, die wir noch nicht gesehen haben.
Ja.
Ich hoffe, dass uns das irgendwann noch gelingen wird. Also ich bin wirklich auf einer Academy-Hype-Welle nach Hause gefahren. Ich habe so ähnlich wie so Steiner das eben geschildert hat, habe mich am Bahnhof hingesetzt in die Sonne, während ich auf den Zug wartete am Sonntagabend und habe das Academy-Theme gehört, habe mir was zu essen besorgt, mich zu Hause vor den Fernseher gesetzt und die ersten zwei Folgen geschaut. Also ich war nochmal so voll irgendwie drin und habe im Herzen auch so ein bisschen das mitgenommen, was Hella von Sinnen uns gesagt hat, die ja zu Gast war bei der Talkshow 60 Jahre Star Trek am Freitagabend. Und ne, bei aller Trauer darüber, dass es keine Staffel 3 gibt, freuen wir uns über das, was wir haben.
Diese Starfleet-Staffel, und ich hoffe, wir kriegen die zweite noch zu sehen, Die sind da und die können sie uns nicht wegnehmen. Und das ist wie viele Bücher, die Bücherverbrennung überlebt haben. Also deswegen, solange es im Kosmos ist, können wir uns daran nähren und uns freuen. Das ist meine Meinung.
So, der ist, wie ich finde, nicht mehr viel hinzuzufügen.
Absolut nicht. Toll. Ha, ich habe ein gutes Gefühl.
Ich auch. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr könntet euch vielleicht so ein bisschen was drunter vorstellen, was da so passiert ist, auch wenn ihr nicht bei der FedCon gewesen seid. Ihr habt die ein oder anderen kleinen Erkenntnisse vielleicht noch mitnehmen können. Zu dem, was da in der nächsten Staffel passieren wird. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock darauf. Aber es wird noch einen kleinen Moment dauern. Das ist vielleicht der kleine Downer. Aber umso mehr ist die Vorfreude. Und die ist ja bekanntlich die schönste Freude, sagt man so.
Absolut. Und das war jetzt ein bisschen unser letzter Rückblick auf die FedCon, wobei wir natürlich bei der Vorbereitungsfolge zu Strange Worlds vielleicht noch ein bisschen auf die Panels von Strange Worlds gucken werden.
Ja.
Wir kriegen jetzt keinerlei Geld von der FedCon. Wir treten da selber auf, aber wir verdienen daran nichts. Im Gegenteil, das ist ein ziemliches Verlustgeschäft für uns.
Ja, definitiv. Aber es macht Spaß.
Genau, es macht extrem viel Spaß. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung, die wir hier gerade machen, weil wenn ihr euch das mal leisten könnt und wenn ihr euch das Wochenende irgendwie mal freinehmen wollt, dann klickt euch doch mal ein paar Tickets
können, für mit so vielen Menschen und so.
Ne? Ja, genau, das ist natürlich auch noch mal immer ein Ding. Ansonsten werden wir natürlich weiterhin auch so ein bisschen berichten davon, vielleicht auch in den nächsten Jahren, aber wenn ihr da mal Bock drauf habt, und dann meldet euch doch gerne auch bei uns, ne? Also klickt euch ein Ticket, das kriegt ihr nicht über uns, aber könnt euch bei uns melden, und wir haben dann eine sehr, sehr schöne, aktive, kleine Community, die immer zusammenkommt und die auch neue Leute sehr, sehr gerne aufnimmt, sodass wir die FedCon dann so ein bisschen zusammen erleben können.
Apropos Community.
Ah ja, aber genau.
Kommen wir zum Schluss dieses Podcasts hier, ja?
Zum Schluss dieses Podcasts, denn ihr habt ja seit neuestem die Möglichkeit, uns auf discoverypanel.de zu unterstützen. Und da haben wir unterschiedliche Ränge, die unterschiedliche Privilegien dafür bekommen. Und die Ränge Tardigrade, Gormaganda und Mupsi, die können mit ihrer monatlichen Unterstützung auch das Recht auf einen Vorlesenamen erwerben, wenn sie ihn denn eintragen. Und das haben einige Leute gemacht. Und deswegen würde ich sagen, lesen wir die jetzt mal vor. Los geht's, Sebastian fängt an.
Axel S.
Belana.
Der Rote Ritter.
Garak, Schneidermeister und Zerstörer des Vertrauens.
Imbissherrscherin der WG.
Lutz.
Mathe B aus B an der S.
Rest in Peace, Anthony Stewart Head. Da muss ich übrigens kurz noch was zu sagen, wenn dieser Name hier eingetragen wird.
Ja.
Rest in Peace oder Rest in Power, Anthony Stewart Head. Großartiger Darsteller von Buffy. Da hast du ihn gesehen. Ich habe ihn vor allen Dingen als Bösewicht, als Rupert bei Ted Lasso gesehen. Ich glaube, seine Rolle bei Buffy heißt auch Rupert, ne?
Das weiß ich nicht, das ist zu lange her.
Ja. Okay. Aber schade, dass er gestorben ist. Ich bin gespannt, wie sie das in der dritten Staffel Ted Lasso denn lösen werden. Die vierte Staffel. Vierte Staffel, die noch.
Ach, stimmt, die kommt bald. Ja, ne?
Ja,
rest in power. Ja. Timo.
Vorlesename.
Und kontextbewusst.
Vielen Dank und habt einen schönen Tag.
Tschüssi.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.